ProCamp 2016. Thema Nachfolge.
Hey, guten Morgen alle zusammen. War das alles? Also ich sehe schon, ihr seid körperlich anwesend, aber ist das alles? Seid ihr hier auch da? So, ja, nicht so viele, hä? Ja, da müssen wir hier erstmal ein bisschen wach machen. Schaut mal, ich habe euch was mitgebracht, das mache ich immer mit Jugendlichen. Und zwar so eine ganz einfache Übung. Ihr müsst nicht aufstehen, gar nichts, aber ihr müsst mitdenken, okay? Also, könnt ihr so machen. Okay, thumbs up, super. Das heißt jetzt top, okay? Immer wenn ich top sage, dann kommt das hier. Und dann gibt's noch ein anderes Wort, das heißt fit, top fit. Und bei fit kommt immer der Zeigefinger raus, okay? Das ist eine ganz einfache Sache. Kann jeder mitmachen, egal ob er mich versteht oder nicht. Ganz einfach. Top fit, top fit, top fit, top fit. Ja, ich sehe schon, da macht ihr mal weiter. Ja, ich sehe schon eure Gehirne, die sind schon voll angespannt. Super, jetzt seid ihr da. Aber jetzt machen wir eine Stufe drauf. Jetzt machen wir das mal mit zwei Händen, okay? Also, top fit, top fit. Ihr könnt ruhig mitsprechen. Top, falsch rum. Top fit, top fit, top fit. Jawohl, sehr gut. Aber jetzt, das merke ich schon, ihr seid schon einigermaßen da, aber wir haben noch eine Stufe drauf, okay? Und zwar machen wir das jetzt mal gegengleich. Also linke Hand, Zeigefinger raus, rechte Hand, Daumen hoch und dann geht es im Wechsel. Top, fit, top, fit, top, fit, top, fit. Okay? Ich sehe schon, super, jetzt seid ihr mit dabei. Hey, als ihr da gestern, ihr könnt es nachher weiterüben, kein Problem. Als ihr gestern in das Camp reingelaufen seid, da habe ich viele von euch gefragt, wart ihr schon mal auf dem Pro-Camp? Und viele haben gesagt, ja, wir waren schon mal da. Und dann habe ich manche gefragt, wisst ihr noch, was das Thema war letztes Jahr? Und wisst ihr was? Keiner hat's gewusst. Keiner. Aber ist nicht so schlimm, weil wir sind ja im Jahr 2016. Was ist denn das Thema für dieses Jahr? Super, sehr gut. Ey, ihr seid voll da, gefällt mir. Unbeschreiblich. Und ich habe euch gestern Abend gesagt, wir werden da diese Zeichen, die auf eurem Armband drauf sind, die werden wir jetzt so durchgehen im Laufe von diesen Tagen, die wir zusammen haben. Und heute sind da ja zwei Füße drauf. Ist euch das schon aufgefallen? Könnt ihr das schon sehen? So ein bisschen, gell? Zwei Füße. Und das Anspiel hat schon sehr viel gezeigt. Letztendlich geht es darum, nachzumachen oder nachzufolgen oder hinterherzulaufen oder so. Ich kenne dich ja noch nicht so persönlich. Aber ich will dich einfach mal fragen, hast du in deinem Leben einen Traum oder ein Ziel, wo du denkst, boah, das will ich erreichen? Vielleicht so eine Person, die du jetzt vor Augen hast, wo du denkst, ja, so würde ich gerne mal sein. So ein Fußballer zum Beispiel, manche von den Jungs oder, keine Ahnung, so eine Sängerin oder so, manche von den Mädels oder vielleicht willst du auch Millionär werden, das ist dein Ziel oder dein Traum. Keine Ahnung, was du so für Träume hast, aber weißt du, es ist unglaublich gut und wichtig im Leben, Träume und Ziele zu haben. Denn wenn du keine Träume und Ziele hast, dann gehst du durchs Leben wie ein Huhn. Einmal hin, einmal her und wirklich keine Richtung im Leben. Und das ist ungesund. Ich bin ja auch aufgewachsen, ich war irgendwann auch mal klein, aber mir war es immer ganz arg wichtig, im Leben Ziele zu haben. Ich war immer sehr ehrgeizig und zielstrebig. Ich hatte immer große Träume. Und als ich so alt war wie ihr, das hat so mit 12, 13 Jahren angefangen, da war es mein größter Traum, einmal Profisportler zu werden. Mein Geld damit zu verdienen, Sport zu machen. Ich habe Sport geliebt, tue ich heute immer noch. Habe keine Zeit mehr dazu. Gell? Mit einer Frau und 5 Kindern ist es ein bisschen anders. Aber ich habe nur Sport gemacht. Das war mein Leben. Nebenher musste ich halt noch in die Schule und so. Aber Sport war wirklich mein Ding. Und ich habe mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, irgendwie dieses Ziel und diesen Traum zu jagen. Nun war das so, ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Das heißt, meine Eltern, die haben das ernst genommen, so mit Jesus und so. Und die haben mir dann auch viel von Jesus erzählt. Und ich fand das jetzt nie schlecht oder so, aber ich fand es einfach todlangweilig. Also, wenn du heute Morgen hier drin sitzt und du denkst, Alter, was hast du davon zu sagen? Ich kann dich nachvollziehen, trotzdem super, dass du hier drin sitzt. Hast eh keine andere Wahl. Aber mir ging es so, dass ich immer gedacht habe, ja, Jesus, ich habe ja meine Ziele und meine Träume, da brauche ich doch nicht Gott oder Jesus oder sonst irgendjemand. Und damals so im Konfirmationsunterricht, da ging es dann damals drum, oder das habe ich dann begriffen, ja, als Christ geht es ja eigentlich darum zu fragen, was ist Gottes Plan oder Gottes Ziel oder Gottes Traum für mein Leben? Und damals habe ich gesagt, ey, das brauche ich nicht. Ich will nicht irgendjemand, der mir da seine Träume oder Ziele oder was weiß ich, Pläne vorgibt. Ich bin ich selber und ich will meine Träume jagen. Und das war so für mich eigentlich der Punkt in meinem Leben mit 14 Jahren, wo ich gesagt habe, mit Jesus kann ich nichts anfangen. Und bewusst gesagt habe, ja, brauche ich nicht. Ich lebe mein Leben selber. Und das habe ich getan, in vollsten Zügen. Habe extrem viel Sport gemacht. Mit 17 bin ich schon ausgezogen, weil die Eltern sind mir immer auf den Sack gegangen. Bin mit meiner Freundin damals zusammengezogen, gell? Die war ein bisschen älter wie ich. Und die war ziemlich involviert in alle möglichen Hexereien und Witchcraft und lauter solche Sachen. Und ich habe immer drüber gelacht und habe gedacht, ah, das hat auf mein Leben keinen Einfluss. Weil ich habe ja meinen Traum, mein Ziel und das jage ich. Aber irgendwie hat es schon seine Spuren hinterlassen. Ich wollte Profiboxer werden. Ich habe viele Jahre geboxt. Und in diesem Umfeld, weiß nicht, was ihr über das Boxen wisst, das ist manchmal... Ja, die Leute sind ein bisschen anders so, die sitzen, ja, die sehen auch ein bisschen anders aus, so wie die meisten jetzt von euch und gehen ein bisschen miteinander anders um, wie jetzt die meisten von euch und wir haben halt viel Probleme gemacht und viel Blödsinn gemacht und so weiter. Und so bin ich eigentlich relativ schnell so in Strudel reingekommen, da ist ganz schön bergab gegangen, obwohl ich nach außen immer cool und erfolgreich und was weiß ich was war. Und dann habe ich mal meine Eltern um Rat gefragt, weil ich hatte da einen schweren Autounfall. Mit 19 Jahren und ich habe gewusst, so kann es in meinem Leben nicht weitergehen. Meine Eltern, die haben das damals schamlos ausgenutzt, haben mich zu so einem christlichen Ding geschickt, so wie ihr hier jetzt da seid. Wenn ich gewusst hätte, was das gewesen wäre, da wäre ich dann nie hingegangen. Aber ich habe es ja nicht gewusst. Ich bin da hingegangen, vielleicht bist du auch so dabei. Pff, jetzt sitzt halt hier. Und weißt du was, in dieser Zeit, da ist mir Jesus persönlich begegnet. Und das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Was ich sehr schnell gemerkt habe, als ich Christ geworden bin, im Christsein, da geht es immer um Nachfolge. Deswegen diese zwei Füße, hinterherlaufen. Und ich habe dann auch gewusst, okay, wenn ich jetzt Christ bin, ja, dann muss ich halt so sein und das muss ich tun und das darf ich nicht mehr tun und so weiter. Und habe das auch versucht und da ich ja sehr diszipliniert bin oder war, ist mir das auch nicht so schwer gefallen, einfach so manche Dinge zu tun und andere Dinge zu lassen. Aber ich muss dir ganz ehrlich gesagt gestehen, Freude habe ich dabei nie gehabt. Ich war halt Christ, aber jetzt war ich halt Christ und habe gewusst, Gott sei Dank bin ich jetzt errettet und meine Schuld ist vergeben, aber ja, so der Burner war es nicht. Und dann habe ich aber was gelernt in meinem Leben, dass ich eigentlich immer das Wort Nachfolge völlig falsch verstanden habe. Und als ich erstmal angefangen habe zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, das war wie eine Revolution in meinem Christsein. Ein ganz neues Leben, obwohl ich ja eigentlich schon ein neues Leben mit Jesus hatte. Ich will euch da mal einen Vers vorlesen, der steht in der Bibel drin, weil die Bibel spricht da sehr viel drüber, über dieses Nachfolgen. Und da ist Jesus mal spazieren gegangen an so einem See und dann ist er zu so Leuten hin, so ungefähr in eurem Alter. Ganz genau weiß man es nicht, aber es waren auf jeden Fall Teenager. Und wir können da lesen, er ging an diesem See entlang und dann hat er zwei Brüder gesehen. Gibt es unter euch zwei Brüder? Oder zwei Jungs, die... Ja, super, also genau zu so Typen wie euch ist er hingegangen. Der eine hieß Simon, genannt Petrus, und der andere Andreas. Und die haben ein Netz in den See geworfen, weil sie waren Fischer, steht da drin. Und dann ist Jesus zu denen hingelaufen und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Klingt sehr attraktiv. Wir können von ihnen lesen, sie aber verließen sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Das ist der Wahnsinn. Stell dir mal vor, ich würde zu dir kommen und sagen, hey, folg mir mal nach. Was würdest du denn machen? Ich leich dich, Alter. Oder so irgendwas in die Richtung, oder? Hey, Nachfolge, dieses Wort, es ist ja total out heute, oder? Weiß nicht, wer würde sagen, Nachfolge ist in? Was verbindest denn du mit diesem Wort Nachfolge? Gib dir mal eine Schweigesekunde, um drüber nachzudenken. Okay, was hast du damit verbunden? Nachfolge. Löst es irgendwas Positives aus? Freude, Jubel, Geschrei? Oder vielleicht, pff. Weißt du, wenn ich mit Nichtchristen über dieses Wort Nachfolge rede, dann bekomme ich meistens eine Reaktion. Und zwar die, pff, was bringt mir das? Wenn ich mit Christen über Nachfolge rede, dann kommt eigentlich auch immer so eine Reaktion. Diese Reaktion, die ist meistens so ein bisschen Schuldgefühl. So, ja, ich bin schon Christ und ja, so mehr oder weniger nehme ich das auch ernst. Aber so richtig Jesus nachfolgen mit Haut und Haar, mit allem, was ich bin, sollte ich eigentlich ein bisschen mehr und ein bisschen ernster nehmen, das Ganze, ein bisschen mehr Bibel lesen und lauter solche Sachen. Die Reaktion kriege ich da meistens. Warum ist dieses Wort heute so out? Kann dir sagen, ist ganz einfach. Weil es nichts gibt in dieser Welt, was dich ermutigt dazu, nachzufolgen. Es soll sich ja alles immer nur um dich drehen. Du musst dich verwirklichen, du musst dich repräsentieren. Du musst deinen Weg finden, du musst dein Ding durchziehen. Und nachfolgen, das können wir nicht wegerklären. Das heißt zuerst einmal, dass ich meinen Weg verlasse und jemanden anderen hinterherlaufe. Und deswegen ist Nachfolgen so out heutzutage. Aber weißt du, zu der Zeit, als Jesus Christus damals gelebt hatte auf der Erde, so wie du und ich heute, da war dieses Wort Nachfolgen total in. Das können wir uns nicht mehr vorstellen, aber für die ganzen Jugendlichen damals war Nachfolge eigentlich so der Traum fürs Leben. Denn Nachfolge bei den Juden hat sich damals immer bezogen auf einen sogenannten Rabbi. Ein Rabbi war ein Mann, wir würden sagen ein Langweiler, so ein Studierter halt, so ein Akademiker, was weiß ich was alles, fromm dahergeredet und sonst nichts drauf. Aber für die Juden war das damals so der absolute Oberchecker, so the man. Das wäre so wie Justin Bieber, Barack Obama und Manuel Neuer in einer Person. Für die Jungs, gell? Oder für die Mädels zum Beispiel Heidi Klum, Rihanna und, wer fällt euch sonst noch ein? Angela Merkel vielleicht, keine Ahnung. Aber so die erfolgreichsten Leute, die ihr kennt, alle in einer Person. Und so war das für diese jungen Juden. Die haben davon geträumt, hey, so will ich mal werden, dem will ich nachfolgen, mit dem will ich Gemeinschaft haben. Aber damit die das überhaupt konnten, war das für die ein extrem mühsamer Weg bis dorthin. Denn die sind im Alter von 5, 6 Jahren, so wie ungefähr bei uns heute die Grundschule anfängt, sind die damals in die Schule gekommen. Die hatten keine Schule, die hatten bloß so, Zelt auch nicht, aber wie Kirchengebäude, Synagoge hieß es damals. Da sind die alle reingegangen, dann haben sie sich in den Kreis gesetzt, dann kam der Oberchecker, der Rabbi, der kam da rein, hat einen Topf Honig gehabt und dann ist er bei jedem mal vorbeigelaufen und jeder durfte mal den Finger reintunken in den Honig und dann abschlecken. Und dann hat der Rabbi den Unterricht begonnen und hat gesagt, das ist ein Vers aus den Psalmen, Psalm 119, Vers 103, und da steht drin, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Also es war Erlebnispädagogik, was die gemacht haben. Und dann haben die gewusst, okay, jetzt geht der Unterricht los, es geht um Gottes Wort, um die Bibel. Und weißt du, was die gemacht haben in der Grundschule? Hey, die haben wir mal richtig gepaukt. Die haben die 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Das sind in meiner Bibel so ungefähr 300 Seiten halt, so klein geschrieben, gell? So Stammbäume und was weiß ich was, der starb und dann kam der und der König und was weiß ich was alles. Das haben die auswendig gelernt. Also wenn du heute mal ein Gedicht in der Schule auswendig lernen musst, weißt du was, das ist nicht die Welt. Abitur ist auch nicht die Welt. Die haben die 5 Bücher Mose auswendig gelernt und dann war die Grundschule vorbei. Und dann kam die, man könnte sagen, Mittelschule. Das war so im Alter von 10 bis 14. Da haben sie dann den Rest vom Alten Testament auswendig gelernt. Das muss man sich mal vorstellen. Viele sind schon nach der Grundschule ausgestiegen, aber die konnten immerhin die 5 Bücher Mose auswendig. Die, die weitergemacht haben, da haben sie ja noch eine Oberstufe gebraucht, die haben dann das Alte Testament komplett auswendig gekonnt. Und dann kam die Oberstufe und die Oberstufe war so ein bisschen wie Lernen über Glaubensfragen zu streiten und zu diskutieren. Das heißt, die haben sich da getroffen mit diesen Rabbis und dann haben sie gelernt, darüber zu streiten und zu diskutieren. Weißt du was, das ist anders wie bei uns heute. Bei uns heute, wenn da einer, der Christ ist, was sagt und er hat eine theologische Überzeugung und irgendjemand anders meint was anderes, dann fühlt er sich schon voll auf den Schlips getreten und ist schon beleidigt, was weiß ich, was alles und gekränkt in seiner Ehre, nur weil der andere Meinung hat. Bei den Juden war es damals so, da ist der Rabbi reingekommen, hat ein Statement gesagt, und hat gesagt, hey, wisst ihr was, weh, einer von euch hat genau die gleiche Meinung wie ich. Dann wird's ja langweilig heute. Und dann haben die diskutiert. Und wenn du diese komplette Schule durchlaufen hast, dann musstest du dich bewerben, jemand nachfolgen zu dürfen. Und da war das auch nicht so, wenn du die Schule gut abgeschlossen hast, ja, du bist automatisch genommen worden. Nein, die sind hingegangen zu so einem Rabbi haben sich da vorgestellt, dann hat er die getestet, der hat die voll abgefragt, so übers Alte Testament, und dann hat er gewusst, okay, die können echt alles auswendig, die können auch streiten, diskutieren. Und dann kam die eigentliche Frage, die für den Rabbi ausschlaggebend war, ob ihm jemand nachfolgen darf. Und zwar hat sich der Rabbi gefragt, hey, ist diese Person, die jetzt da vor mir steht, dieser Jugendliche, hat der das Potenzial, genau so zu werden wie ich? Weil darum ging es den Rabbi. Der Rabbi wollte nicht irgendwelche ausgefreakten Individuals, sondern der wollte Individuellen auf Deutsch, gell? Sondern der wollte jemand, der genauso wird wie er. Und weißt du, was die meisten, die komplette Schulbildung geschafft haben, was die gehört haben vom Rabbi? Hey, du kennst die Schrift, du liebst Gott, du kannst gut diskutieren, aber du hast leider nicht das Zeug dazu, so zu werden wie ich. Und deswegen geh nach Hause, erlerne den Beruf deines Vaters, zeuge Kinder und vielleicht wird mal eins deiner Kinder ein Nachfolger. Und einer von tausend, das ist 0,1%, hat tatsächlich jemanden nachfolgen dürfen. Und wenn dann einer das geschafft hat, nachfolgen zu dürfen, dann hat er eigentlich 2-3 Jahre mit diesem Rabbi verbracht und hat gelernt, alles genauso zu machen wie der. Das war dann folgendermaßen, wenn der Rabbi zum Beispiel Linkshänder war und der Schüler, der war Rechtshänder, dann hat er umgelernt. Der hat auch angefangen mit links zu essen. Wenn die so wandern gegangen sind, die hatten ja noch keine Autos und so damals, gell? Wenn die so von einer Stadt in die andere gegangen sind und der Rabbi musste mal aufs Klo, dann ist der Schüler auch aufs Klo gegangen, selbst wenn er gar nicht musste. Und wenn dann der Rabbi aus dem Busch rauskam und gesagt hat, boah, das war jetzt echt gut, dann ist der Schüler rausgekommen und hat gesagt, boah, das war jetzt echt gut, obwohl er nicht mehr auf dem Klo war. So ging das. Und anhand vom Schüler konntest du genau sehen, wer sein Rabbi, wer sein Lehrer war, wer sein Checker war, dem er nachgefolgt ist. Und wenn man Nachfolge jetzt mal runter reduziert auf das Wesentliche, worum ging es da eigentlich? Dann ging es eigentlich nur um 2 Dinge. Das erste war, ein Teenager wollte nachfolgen. Es war kein Zwang. Der wollte das, weil das war das Größte für ihn, in der Gemeinschaft zu leben mit the man, mit so einem Typ, der es voll raus hat. Und das zweite war, ein Teenager wollte ja genauso werden wie der, dem er nachgefolgt ist. Und der wollte eigentlich bewirken, dass wenn andere Leute ihn anschauen, dass sie erkennen, wer mein Rabbi war, wem ich nachgefolgt bin. Darum ging es eigentlich in der Sache. Ich lese euch das jetzt nochmal vor, was ich euch da vorher vorgelesen habe. Da steht ja drin, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und dann können wir lesen, sie verließen sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Viele Leute sagen, ja, die waren halt nicht arg gebildet, weil die hatten ja nur einen Handwerksberuf, die waren halt Fischer. Das wissen wir nicht genau, aber weißt du, was ich weiß über diese 2? Dumm waren sie nicht. Weil die konnten auf jeden Fall die 5 Bücher Mose auswendig. Und vielleicht konnten sie das komplette Alte Testament auswendig. Vielleicht waren sie auch in der Diskutieroberstufe. Und vielleicht haben sie tatsächlich mal so Vorstellungsgespräch beim Rabbi gehabt. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, die 2, die hatten nicht das Zeug dazu, so zu werden wie ein Rabbi. Und deswegen waren sie Fischer. Die hatten nicht das Potenzial, was gefragt war, um Nachfolger werden zu dürfen. Und jetzt kommt da Jesus, ein bisschen schräger Rabbi, aber ein Rabbi war er trotzdem anhand von den anderen Rabbis. Und der läuft zu denen hin und fragt sie, ob sie ihm nachfolgen wollen. Weißt du was, das war total revolutionär. Das gab es bis dahin noch nie, sowas. Dass da einer kommt und fragt, willst du mir nachfolgen? Weißt du, das ist der große Unterschied zwischen Religion und dem lebendigen Gott der Bibel. In egal welcher Religion musst du immer versuchen, zu dem Gott, wer auch immer das ist, irgendwie hinzukommen, den irgendwie zu beeindrucken, irgendwas vorzuweisen. Weißt du, was am Christsein so befreiend ist? Der lebendige Gott kommt zu dir und sagt zu dir, weißt du was, ich kenne dich eh. Ich weiß, dass du nie so werden wirst wie ich. dass du gar nicht das Potenzial hast, Gott zu sein, so wie ich Gott bin. Aber komm mir nach, dann mache ich was aus deinem Leben. Darum geht's eigentlich. Und diese Entdeckung, die hat mein gesamtes Leben als Christ völlig auf den Kopf gestellt. Weil ich auf einmal gemerkt habe, hey, Christsein ist nicht nur tun, tun, tun und lassen, lassen, lassen. Sondern eigentlich geht es überhaupt nicht ums Tun, sondern um das Sein. Um das Leben mit Jesus. In der Nachfolge geht es nicht darum, zu versuchen, den unbeschreiblichen Gott irgendwie zu beeindrucken und zufriedenzustellen. Sondern es geht darum, Gemeinschaft zu haben mit diesem lebendigen Gott. Und diese Gemeinschaft verändert mein Leben. Darum geht's. Nachfolge bedeutet eigentlich ganz praktisch, ich soll sehen und erleben und schmecken, wie genial Gott ist. Und es geht nur, wenn du mit Gott unterwegs bist. Du kannst nur jemanden schmecken und erleben, wenn du gemeinsam mit ihm unterwegs bist. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, währenddessen, während ich schmecke und erlebe, wie genial dieser Gott ist, dem ich nachfolge, mit dem ich unterwegs bin, verändert er mich durch seine göttliche Kraft, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Das ist das Geniale am Christsein. Ist keine tote Religion, sondern ist eine lebendige Beziehung. Weil der lebendige Gott in ein Menschenleben hineinkommt und ein Menschenleben verändern will. Das ist Christsein. Hey, wer von euch ist denn schon verheiratet? Jetzt schaut doch mal um, das sind die ganzen Alten. Okay? Sind nicht so viele. Wer ist denn nun nicht verheiratet und will mal heiraten von euch? Boah, das sind jetzt schon ganz schön viele. Lasst mal oben die Hand. Schaut euch mal um. Guckt mal. Okay? Vielleicht passt es ja irgendwo. Wichtig ist nur, nicht auf dem Pro-Camp, erst danach, okay? Aber die Frage ist ja, warum hast du mal geheiratet oder warum willst du irgendwann mal heiraten im Leben? Ich bin ja auch verheiratet und ich habe dir gestern schon ein bisschen erzählt von meiner unbeschreiblichen Frau. Habt ihr sie schon getroffen? Ihr müsst sie mal darauf ansprechen. Sie ist immer ganz arg peinlich, aber das macht nichts. Damit muss sie leben. Ich habe meine Frau damals geheiratet aus einem Grund. Und ich wollte so schnell wie möglich heiraten, egal wo, egal wie, Hauptsache schnell. Und weißt du, was der Grund war? Ich wollte einfach immer zusammen sein mit meiner Frau. Weil sie ist die Beste. Und deswegen habe ich sie geheiratet. Damit es gegeben ist, ich kann immer mit ihr zusammen sein. Jetzt einmal die Frage, vielleicht bist du ja schon Christ. Was bringt dir denn das Christsein? Warum bist denn du Christ überhaupt, falls du Christ bist? Und anhand von der Bibel gibt es da ganz einfache Antwort. Ich wollte heiraten, damit ich immer Gemeinschaft haben kann mit meiner Frau. Und die Bibel sagt, Christsein lohnt sich nur dann, wenn du immer Gemeinschaft haben willst mit Jesus. Weil Christsein bringt dir Jesus. Jesus Christus und die Gemeinschaft mit ihm. Ich bin Christ, weil Gott mir bewusst gemacht hat, wie unbeschreiblich genial er ist. Und wie lange ich mich schon immer nach ihm gesehnt habe. In all meinem Träumejagen, in all meinem Zielejagen, habe ich immer nach mehr gesehnt. Ich freue mich deswegen so auf den Himmel, weil es bedeutet, ey, dort kann ich immer Gemeinschaft haben mit Jesus, ohne irgendwelche Ablenkung, ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Fehler. Da gibt es einen, der war auch Pharisäer oder so Rabbi, also der hat es geschafft. Der war zuerst Nachfolger und dann ist er selber so jemand geworden, dem andere nachgefolgt sind. Und dieser Typ, der heißt Paulus, der schreibt da was in der Bibel, das will ich euch mal vorlesen. Und zwar schreibt dieser Paulus mal im Philipperbrief, das ist ziemlich hinten am Ende vom Neuen Testament, da schreibt er wie so Lebenszeugnis von sich selber und da sagt dieser Paulus mal, aber was auch immer für mich Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte auch alles für Verlust, um der unbeschreiblichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Und dann sagt der Paulus Folgendes. Ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert, aber ich erkläre euch das gleich. Dann sagt der Paulus Folgendes. Er sagt, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Manchmal steht auch in der Bibel, es für Müll halte, damit ich Jesus gewinne. Ein krasser Bibelvers. Paulus war ein krasser Typ, müsst ihr mal lesen. Paulus sagt, obwohl ich the man bin, alle schauen auf zu mir, halte ich all das für Dreck, damit ich Jesus gewinne. Jetzt war ja seine Ausbildung nicht Dreck, nicht wertlos, nicht Müll. Aber Paulus sagt im Vergleich zu Jesus und wie unbeschreiblich der ist und wie genial die Gemeinschaft ist mit diesem Jesus in Höhen und Tiefen des Lebens, ist alles andere eigentlich völlig Schnuppe. Und mir ist es mal so bewusst geworden in meinem Leben, was der Paulus hier geschrieben hat, als ich nach Hause gekommen bin. Ich bin ja oft unterwegs und meine Familie ist meistens zu Hause. Und wenn ich dann so nach Hause komme, wir leben in Neuenstein, das ist im Hohenlohekreis, da haben wir so ein kleines Häuschen gemietet und da gibt es so eine alte Treppe, die hochgeht in die Kinderzimmer, wo die Kinder oben sind. Und wenn jemand reinkommt ins Haus und die Treppe hochläuft, die knarrt so ein bisschen, weil es eine alte Holztreppe ist, die Kinder hören das immer sofort und meistens spielen die da oben und wenn da irgendjemand hochtappt, interessiert die Kinder das überhaupt nicht, weil die haben ja ihr Playmobil und ihre Schleichtiere und mit denen spielen sie die ganze Zeit und voll intensiv. Aber wenn ich nach Hause komme, dann laufe ich auch diese Treppen hoch und die knarren dann auch, das hören die auch und die reagieren null. Und dann pfeife ich. Und meine Kinder wissen ganz genau, wie ich pfeife, wenn ich nach Hause komme. Und wenn ich pfeife, dann hörst du auf einmal, wie alles ins Eck fliegt und einer schreit, der Papi ist da und alle rennen runter und springen in meine Arme. Hammer, echt, dann lohnt es sich nach Hause zu kommen, das ist schön. Weißt du, warum ich dir das erzähle? Weil mir das bewusst gemacht hat, was der Paulus hier schreibt. Meine Kinder, die lassen ihr Spielzeug einfach links liegen. Nicht deswegen, weil es falsch ist, mit Playmobil zu spielen. Nicht deswegen, weil es wertlos wäre. Im Gegenteil, es ist teuer, das Zeug, hey, kann ich euch sagen. Nicht deswegen, weil es Müll wäre oder Schrott wäre oder uninteressant wäre oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht. Aber sie lassen es einfach liegen, weil ihnen die Gemeinschaft mit ihrem Papa, wenn er wieder nach Hause kommt, viel, viel wunderbarer und attraktiver erscheint als alles andere, was sie sonst so haben zum Spielen. Und das ist das, was der Paulus hier beschreibt. Er sagt, hey, ich lasse das ganze Zeug hinter mir, damit ich Gemeinschaft haben kann mit Jesus. Nachfolge ist nicht der verzweifelte Versuch, von deiner Seite oder von meiner Seite irgendwie Gott zu beeindrucken. Nachfolge ist der befreiende und unendlich gut gemeinte Aufruf Gottes an dich und an mich. Gemeinschaft mit ihm haben und abzuwarten, was er aus meinem Leben macht. Das ist Gemeinschaft. Ich habe einen Freund, der ist wie so ein Rabbi. Das ist so ein Oberchecker bei den Theologen. Der hat schon viele, viele Bücher geschrieben. Und der hatte mal einen Satz geschrieben, den fand ich total super. Und zwar hat er geschrieben in einem Buch, Gott nimmt mir nicht weg, woran ich hänge, sondern er erweist sich mir selbst als das, was ich schon immer vermisst habe. Hey, bevor ich Christ geworden bin oder die ersten Jahre meines Christseins, da habe ich immer Angst gehabt als Christ, wenn ich nachfolge, dann verliere ich irgendwas. Und wenn ich zurückschaue, muss ich gestehen, ich habe auch viele Dinge verloren und viele Dinge hinter mir gelassen. Aber immer mehr entdecke ich, dass die Gemeinschaft mit Jesus besser ist, unbeschreiblicher ist, als das Beste und Größte und Tollste, was ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Jesus nachfolgen, hey, weder du noch ich haben das Potenzial, Jesus nachzufolgen, dem unbeschreiblichen Gott. Aber Jesus sieht dich und er sieht mich. Und er streckt dir und mir seine Hand aus und er sagt, weißt du was, komm, geh mit mir durchs Leben und ich mache was aus deinem Leben. Nachfolge kann man niemand aufzwängen. Nachfolge kommt einzig und allein aus der Erkenntnis heraus, hey, alles was ich habe, was ich erreicht habe, jeden Traum, den ich habe, jeden gesellschaftlichen Status, den ich habe, die Kohle, die meine Eltern haben, all das ist eigentlich unwesentlich gegenüber der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott in Jesus. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du dich auf diesem Ruf, ihm nachzufolgen, einlässt. Denn Gott nimmt dir nicht weg, woran du hängst, sondern er will sich dir selbst als das erweisen, was du schon immer vermisst hast. Hey, ich danke euch fürs Zuhören.